Ihr habt sicherlich schon gesehen in dem Plan, dass heute das Thema ist Gemeinde als Braut. Und vielleicht kommt bei euch die Frage auf, ist das überhaupt noch aktuell, dieses Thema? Es ist eigentlich ein Lehrthema. Und ich sage ganz ehrlich, so ein wenig drückt man sich, weil ein Lehrthema erfordert Aufmerksamkeit, erfordert innere Sammlung. Und ihr seid bestimmt auch schon ein wenig müde und habt auch viel gehört. Aber wisst ihr, es ist eure Zukunft. Und wie wir jetzt aus dem Liede gehört haben, die Gemeinde, die ist auf einem festen Grund erbaut und sie wird bestehen. Und deshalb ist ganz wichtig, dass man sie gut kennenlernt. Was sagt das Wort darüber? Und wisst ihr, für mich ist dieses Thema etwas, was ich schon viele Jahre so gesucht habe. Lesen, beten, lesen, beten. Und das, was ich heute sage, es wird ein klein bisschen sein. Aber ich wünsche es so vor Gott, dass wir würde das befolgen, was Bruder Robert sagte. Und das nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Und Gott wird euch auch die Gemeinde zeigen. Wisst ihr, es gibt die erste Erfahrung, das ist Bekehrung. Wenn ein Mensch vor Gott zerbricht in Reue und Buße. Und wir haben gehört, dass Heiligung, das ist auch ein Gnadenwerk. Etwas Besonderes, was Gott einem Menschen gegeben hat, das ist eine biblische Erfahrung. Wie man es jetzt auch nennt, oder Taufe des Heiligen Geistes, oder Heiligung, oder Weihe, oder Hingabe, oder Sterben, sich selbst sterben, oder Kreuzigung des alten Menschen, wie man es nennt, das ist das Gleiche. Aber immer wieder Menschen, die es erfahren haben, es dauert nicht lange, dass Gott ihnen dann die Gemeinde zeigt. Und das ist fast wie eine Erfahrung für sich. Wenn man Hebräer 12 so sieht, da ist zuerst, jagert nach der Heiligung, dann weiter ist gesagt, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu dem neuen Jerusalem, dann weiter zu der Gemeinde des lebendigen Gottes. Ihr seid gekommen und betet auch für mich, dass ich es heute euch so sagen könnte, wie Gott es sagen möchte. Und ich habe eine kleine Präsentation gemacht. Es ist natürlich nicht so gut ausgearbeitet, wie es sein könnte. Ich bin kein Profi, aber wichtig ist selbst nicht der Rahmen, sondern der Inhalt. Und dieses Wort redet mit Jerusalem freundlich. Und hier möchte ich uns einmal den Zeitplan Gottes zeigen mit seiner Gemeinde und den Weg der Gemeinde. Und die Gemeinde als Braut. Wir lesen zwei Bibeltexte. Einmal Jesaja 40, 1 bis 3. Ich möchte gerne, dass jemand aus der Mitte vorliest. Nee, ich denke, das war ein bisschen ein Fehler, ne? Dass ich ich habe hier eine Word-Datei auch, aber ich kann sie später euch auch geben, wenn ihr es möchtet. Aber ich werde bestimmt mich nicht daran halten. Und deshalb ist gut, wenn ihr so ein wenig mitnotiert. Aber je nachdem, wie mir auf dem Herzen liegt. Erstmal Jesaja 40, 1 bis 3. Liest jemand aus der Mitte? Und hier dieser zweite Vers redet mit Jerusalem freundlich. Wisst ihr, wie gerne möchte man das können? Wer weiß, in welcher Zeit dieses Wort bestimmt war? Es hat Jesaja 700 vor Christus, dieses Wort gesagt. Aber in welcher Zeit gilt dieses Wort? Wie denkt ihr? Ja, das gilt für das Kommen Jesu. Und zwar sollte dann eine Stimme eines Predigers in der Wüste eine ganz bestimmte Botschaft bringen. Bereitet dem Herrn den Weg. Und das war Johannes der Täufer. Nur, ich werde später darauf noch kurz eingehen. Lasst uns jetzt erstmal den zweiten Text lesen, Hosea 2, Vers 16. Hier ist in dem ersten Wort, ist wie Gott möchte die Gemeinde aus der Wüste führen. Und hier, ich will sie sogar, heißt es, locken in die Wüste und freundlich mit ihr reden. Und was dazwischen liegt, wollen wir heute ein wenig untersuchen. Und erstmal jetzt die Einteilung. Wir wollen heute schauen, die Braut zur Zeit Jesu und danach. Und so gesagt, die genannte Morgenzeit. Dann die Braut im Mittelalter oder in der Wüste. Das Wort sagt, es war so ein dunkler, nebliger Tag. Weder Licht noch Finsternis. Dann das dritte, die Braut in der Abendzeit, so Aufbruch dem Bräutigam entgegen, wieder Licht. Und wir wollen dann die Braut heute betrachten. Und ich möchte eigentlich ganz gezielt erstmal die Morgenzeit ein wenig vielleicht gründlicher, wie die Braut vorbereitet wurde zum ersten Kommen. Und dann auch die heutige Zeit ein wenig im Lichte des Wortes Gottes schauen. Weil viele von uns sind so in Schleudern gekommen und ich sage ehrlich, Jahre zurück, ich wusste nicht, was ich denken soll. Ich dachte, ist es wirklich jetzt aus mit der Gemeinde? Ist so der Plan Gottes? Aber wir werden dann noch später schauen, was jetzt? Was ist heute? Und dann wollen wir einmal von der anderen Seite, einmal auch als Tag des Herrn, parallel zu dem, vielleicht genau das Gleiche, aber der Morgen, auch ein Anbruch des Tages. Und wisst ihr, was ganz interessant ist, in der hebräischen Zeitrechnung fing der Tag an, nicht von Mitternacht, wie es heute nach römischer Zeitrechnung ist, sondern von 6 Uhr morgens. Das war Sonnenaufgang, das war Anfang des Tages. Dann Mittagszeit, wie ich schon sagte, ein dunkler, nebliger Tag. Ist auch in der Bibel beschrieben. Abendzeit, es wird wieder Licht. Zacharia 14, 7, 8, werden das dann auch kurz betrachten. Und die Nacht. Und ich schon sagte, diese Frage, was jetzt? Wo stehen wir? Wo stehen die Zeiger an der Uhr Gottes? Und was erwartet uns? Und was erwartet uns biblisch, wisst ihr? Nicht, was die Menschen sagen, sondern das, was die Bibel sagt. Und deshalb wollen wir das mit der Hilfe Gottes betrachten. Und lasst uns ganz kurz ein wenig die Gemeinde in verschiedenen Bildern. Und es ist ganz wichtig, ich habe jetzt ein Bild gewählt, die Gemeinde als Braut. Aber die Bibel, die hält sich nicht nur an einem Bild. Immer wieder kommen diese Parallele. Und mir ist ganz interessant, wie ist bei euch so die Bibelkenntnis, würde ich sagen. Wie kennt ihr die Gemeinde aus dem Wort? In welchen Bildern wird die Gemeinde gezeigt? Die Bibel sagt, das Geheimnis ist groß. Ich sage aber von Christus und der Gemeinde. Aber das Geheimnis wird uns in verschiedenen Bildern gezeigt, damit wir diese Bilder parallel stellen können. Und bitte aus der Mitte. Ja, mit welchem Bild wird die Gemeinde verglichen? Außer Braut und Bräutigam. Eddie? Ja. Weinstock und Rebe.
Hirte und Schafe.
Hirte und Schafe. Bitte.
Leib und Haupt.
Ja, Leib und Haupt. Habe ich zwar als erstes gehabt. Noch?
Als Berg Zion.
Macht euch Gedanken, das ist ganz wichtig. Es ist ganz schön, wenn wir so richtig so Jerusalem, die Stadt des lebendigen Gottes oder Stadt des großen Königs. Kann man auch sagen, ja, so ähnlich. Aber ich habe die einzeln so 9 Bildern aufgeschrieben. Also als Hirte und Herde wurde gesagt, als Berg Zion, als Stadt, das neue Jerusalem, dann als Braut, das, was wir haben werden, dann als Weinstock, Weinstock und Rebe, als Weinberg, dann haben wir noch ein Bild, als Haus oder der Tempel des lebendigen Gottes, wieder ein ganz besonderes Bild, wo Gott seine Gemeinde baut und jeder einzelne so ein Baustein in diesem Tempel ist, in welchem der Geist Gottes wohnt. Und dann als erwähltes Volk oder als geistliches Israel. Und diese 9 Bilder sind natürlich auch noch nicht alles. Aber das ist so das Haupt, wo Gott so diese Parallele uns zeigt. Wir kommen jetzt Gemeinde als Braut. Was will Gott uns damit zeigen? Gott möchte durch dieses Bild uns etwas ganz Besonderes lehren. Und wie ist so eure Meinung? Ihr wart alle mal bei Hochzeit. Ihr habt ein Pärchen gesehen. Und ihr könnt euch schon gut vorstellen, vielleicht ist ein oder andere unter euch schon verlobt. Und ja, was will Jesus uns damit sagen? Was will uns zeigen damit? So einige Vorschläge oder was kann man damit verbinden?
Ja,
die Vorfreude auf die Hochzeit, diese innere Vorfreude. Vorbereitung. Reinheit. Josephine. Ja. Gut. Einige sind gekommen. Ich habe jetzt einfach, ich würde sagen, es ist das Wichtigste, wir haben heute gehört, das allererste Gebot. Wisst ihr, es gibt so ein Lied, wenn ich könnte, ich würde dir Sterne vom Himmel holen. Das ist die Liebe, wisst ihr? Die Liebe, Gott möchte diese Liebe zeigen. Und ich würde sagen, wie des Bräutigams, so auch die Braut, der Braut. Der Bräutigam, der sein Leben für sie gibt, seine Hingabe für sie. Und genauso, er erwartet auch diese Gegenliebe. Er hat volles Recht darauf, dass auch wir ihn lieben. Und dass wir, wisst ihr, ich habe mal meiner Frau gesagt, also damals meiner Braut, ich liebe dich. Und sie sagte mir, zeig mir wie. Ja, wisst ihr, es ist, und ich sage es ganz ehrlich, ich habe festgestellt, später, Jahre danach, als Gott mir gezeigt hat, ein Gebot Christi, ihr Männer liebet eure Frauen. Ein Gebot. Ja, was macht man, wenn man ein Gebot hat? Wisst ihr, kann jemand lieben? Wenn man jetzt, ich würde sagen, naja, ich will jetzt keinen Namen nennen. Zwei rausrufen, so, jetzt du sollst sie lieben. Wird das können? Thomas. Man kann nicht anstellen. Aus Druck, aus Zwang wird keiner lieben können. Liebe, das ist ein Geschenk Gottes. Ein echtes Geschenk. Und wisst ihr, als ich dieses Gebot gesehen habe und so vor Gott gefleht habe. Und dann hat Gott mir die Liebe gegeben, wirklich die echte Liebe. Aber schon die Liebe Gottes von ihm. Und dann habe ich gemerkt, ich habe meine Frau, damals meine Braut, gar nicht geliebt. Ich war verliebt, ja, aber ich habe sie nicht geliebt. Und ich hätte auch gar nicht zeigen können. Und jetzt kann ich's. Wisst ihr, Jesus sagte, liebet ihr mich, dann werdet ihr es auch zum Ausdruck bringen. Ihr werdet es können. Die Liebe Gottes wird euch nach oben ziehen. Und diese Kugel, das ist wie ein Magnet. Ihr werdet es können. Und wisst ihr, das wird eine Freude sein. Wenn Jesus euch sagt, geh mit mir eine Meile. Ihr werdet mit ihm zwei und drei gehen. Es wird nicht so schwer. Und diese Gegenseitigkeit, diese Verbundenheit, das möchte Jesus uns in diesem Bild zeigen. Dann natürlich, es wurde auch gesagt, die Reinheit der Gemeinde. Ihre Vorbereitung zur Hochzeit, dieses reine Kleid, das Kleid der Gerechtigkeit. Das will Gott uns zeigen. Das erwartet er uns von uns und auch in dieser Zeit und nicht in einer anderen. Nicht nur in der Morgenzeit. Er möchte zeigen die Treue des Bräutigams und der Braut. Natürlich die Vorfreude zur Hochzeit. Wisst ihr, was sagt die Bibel? Wenn wir mit der Liebe Gottes erfüllt sind, dann haben wir eine Freudigkeit am Tag des Gerichts. Es ist kein schrecklicher Tag für uns. Es ist eine Freude. Wir werden freuen, ach, möchte er heute kommen. Gott möchte uns darin helfen. Und Natürlich, da könnte man noch andere Punkte dazufügen, aber wir wollen jetzt einfach mal anfangen von der Zeit Jesu. Die Braut zur Zeit Jesu, wisst ihr, es war so eine dunkle Zeit, man dachte, es geht nicht weiter, es ist Schluss und aus. Die Römer herrschten und das Volk Israel, das war so niedergebückt, wie es nur geht, zerstreut. Und sie warteten, wann kommt denn endlich der König, der verheißene König, der die Feinde wieder zerschmettert und so, wie es auch im Wort stand. Und nicht viel hat gezeigt, dass jetzt sich irgendetwas ändern wird. Und selbst der Zacharias, ne, der geht und opfert und auf einmal steht ein Engel vor ihm und sagt, dein Gebet ist erhört. Was? Mein Gebet ist erhört? Ja, er wartete schon nicht mehr. Ne? Er hat gebetet und gebetet, Gott möchte ihm doch, ihm und Elisabeth. Der Mann, wisst ihr, damals zu dieser Zeit gab es treue Menschen. Obwohl es dunkel war, und wisst ihr, sie gibt es auch heute. Und die beteten, beteten und dann endlich glauben sie nicht mehr. Und dann sagen sie, werde ich noch Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Jesus hat ja selbst gesagt. Und da möchte ich, wisst ihr, dieser Irrtum so ein bisschen unterstreichen. Oder er hat Jesus gesagt oder hat Jesus gefragt, wer weiß. Werde ich Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Wer weiß es? Jesus hat gefragt. Und zwar hat er ihnen, er legt ihnen so ein Werkzeug in die Hand. Sagt er, wenn sogar der ungerechte Richter diese Witwe erhört hat, wie viel mehr wird Gott seine Auserwählten retten, die so im Tag und Nacht rufen. Und dann sagt er, und ich sage euch, er wird sie retten an der Kürze. Und dann fragt er, aber wie denkt ihr, wenn das Menschensohn kommen wird, wird er Glauben finden? Und er legt uns beides vor. Was wählen wir? Die Frage liegt, die Antwort soll an uns liegen. Aber jetzt die Braut zur Zeit Jesus, Johannes der Wegbereiter, kommt auf eine wunderbare Weise zur Welt. Und wisst ihr, so war es mit Abraham, wo es menschlich nicht mehr möglich war. Dann kam es. Und weißt du, das Wort Gottes, es gibt keine Macht auf der Erde, die das Wort Gottes untergraben könnte, die das Wort Gottes auslöschen könnte. Es bleibt ewig. Und wisst ihr, als er kam, aufgetreten ist, seine Reden waren nicht immer freundlich. Und was sagte er? Tut Buße. Und manchmal hat er sogar gesagt, ihr Ottergezüchte. Andere Übersetzung sagt, ihr Schlangenbrut. Der Mensch, das war hart. Aber er sagte, tut Buße, bereitet dem Herrn den Weg. Und damals die Taufe, die war mit Wasser als ein auch Reinigungsakt. Äußerer Reinigungsakt. Aber es heißt, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm taufen. Und jetzt kommt Jesus zu ihm, will sich auch taufen lassen. Und morgen wird Taufe sein. Muss man sich taufen lassen? Ist das ein Gebot? Jesus kommt auch zu Johannes und Johannes sagt zu ihm, und du kommst zu mir? Und Jesus sagt zu ihm, lass es also sein. Es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus hat alles erfüllt, ein Vorbild in allem. Und auch eins seiner Botschaften, auch hier in Jesaja 40, alles Fleisch ist Gras. Alles Menschliche, alles Fleischliche, alles menschliche Gebote, das ist heute da, morgen nicht. Das Wort bleibt. Der Geist wird siegen. Und ist ihr da in Jesaja 40, da ist auch ein neues Parallel, ein neutestamentliches Wort. Lass uns kurz es lesen. Jesaja 40, Vers 9, da heißt es, gleich danach, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig, ewiglich. Und dann Zion, also Gemeinde, du Predigerin, das ist für heutige Zeit, nicht damals. Steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Predigerin, heb deine Stimme auf mit Macht. Hebe an, auf und fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, denn siehe, der Herr, Herr kommt gewaltig. Also, es ist eine neutestamentliche Botschaft auf das Kommen des Herrn. Aber wir wollen kurz weiterschauen. Johannes sollte die Braut dem Bräutigam zuführen. Das war seine Aufgabe. Der hat nicht lange gepredigt. Er war noch jung. Und dann kommt einer zu ihm und sagt, Johannes, die Leute, die hinter dir nachliefen, die gehen jetzt alle zu Jesus. Und wenn Johannes menschlich oder fleischlich eingestellt wäre, der hätte gesagt, Mensch, die laufen alle von mir weg. Was ist los? Nein. Er hat gesagt, lasst uns lesen Johannes 3, 29, 30. Liest jemand aus der Mitte? Wisst ihr, wenn irgendwann eine Botschaft deutlicher sein könnte als diese, dann ist sie heute. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und die Gemeinde, die kann nie wieder auf den Berg hinaufkommen, ehe sie diese Botschaft erfüllt. Alles Hohe muss erniedrigt werden. Erst dann kann sie die Herrlichkeit Gottes schauen. Und wisst ihr, und Gott geht hart dran. Alles Hohe muss erniedrigt werden. Und Menschen, die vielleicht dachten, dass die wurden vielleicht von Menschen erhoben, die mussten erniedrigt werden. Und wir mussten alle dadurch. Jeder muss dadurch. Gemeinden müssen dadurch gehen, ob sie wollen oder nicht. Jetzt, wisst ihr, damals, für die alttestamentliche Zeit war es gut genug, aber der Maßstab Christi war höher. Jesus kommt, er weint über Jerusalem und sagt, wenn auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient. Ihr könnt euch die Bibelstelle kurz notieren und später lesen, dann er weint und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammeln. Und dann sagt er, ihr habt nicht gewollt. Warum wollten sie nicht? Etwas war im Weg. Selbst so noch bei den Jüngern. Er sagt, siehe, euer Haus soll euch wüst werden. Und dann sagt er, und ihr werdet mich nicht sehen, bis dass er spricht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Oh, dieses Wort, das gilt auch heute. Wir werden ihn nicht sehen, bis unser Herz so mit Lob und Dank erfüllt wird. Und dann hat Jesus noch gesagt, Jerusalem soll zertreten werden von den Heiden, bis das der Heidenzeit erfüllt ist. Und wisst ihr, das haben die Jünger vielleicht damals nicht verstanden. Das haben die zu der Morgenzeit nicht verstanden. Was ist los? Aber Jerusalem musste dadurch, die Gemeinde musste durch diese Zeit gehen. Durch diese Zeit der Verwerfung. Und wisst ihr, dieses Gräuel der Verwüstung steht heute dort, wo der Tempel steht. Stand früher. Wer weiß, wie das Gebäude heißt? Der Felsendom. Oder hat noch andere Namen. Und wisst ihr, was da steht? Natürlich, wir können irgendwo hier steht, wir glauben an einen Gott, der keinen Sohn hat. Und das ist antichristlich, wie es nur geht. Wisst ihr, es wurde immer gesagt, Antichrist, das ist der Papst oder die römische Kirche. Zu seiner Zeit war das natürlich so gewesen, die dunkle Mittelalterzeit. Aber die Gefahr, die heute vom Islam ausgeht, weit, weit größer als von der römisch-katholischen Kirche. Aber darüber wollen wir nicht diskutieren und wir wollen jetzt kurz die schöne Morgenzeit betrachten. Jesus hat ein völliges Opfer für seine Braut gebracht. Er hat sein Blut mit seinem eigenen Blut hat seine Braut gereinigt. Und er hat das Kommen des Heiligen Geistes vorbereitet. Wir haben gehört am Sonntag, Jesus sagte, wenn ich nicht gehe, wird der Tröster nicht kommen. Es musste wirklich dieses Opfer kommen. Jesus hat sich selbst hingegeben. Und dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das war fast wie Aufgehen der Sonne am Morgen. Der Tag des Herrn ist angebrochen. Ein wunderbarer Tag. Und wisst ihr, damals, das war ein besonderer Segen. Das Evangelium, das war wie ein Feuer und die Braut, die war in ihrer ersten Liebe. Wisst ihr, hat bei euch, von euch jemand das Sehnen gehabt zur Zeit Jesu Leben oder zu dieser Morgenzeit? Hebt mal die Hand. Hat jemand dieses Sehnen gehabt? Wisst ihr, ich sage es ganz ehrlich. Ich stand einmal an meinem Arbeitsplatz, Jahre zurück. Meine Kinder waren noch klein. Ich ging durch solche Anfechtungen. Und ich dachte, die Gnade Gottes ist weg. Ich suchte Heiligung. Gott führte mich durch diese schwere Trübsal. Ich kam nach Hause und ich weinte. Wisst ihr, ich schäme mich nicht, wenn ich manchmal weine. Damals habe ich mich geschämt. Meine Kinder laufen mir entgegen. Papa, was ist los? Warum weinst du? Ich habe meine Tasche in die Ecke geworfen. Ich ging ins Zimmer, habe mich auf mein Bett geworfen. Und geweint vielleicht wie ein kleiner Junge oder wie ein Mädchen. Jetzt kommt meine Frau, was ist los? Natürlich. Was ist los? Wahrscheinlich Unfall, wer weiß, was passiert. Und ich sage, ach, wie gerne würde ich zur Zeit Jesu leben. Oder zur Abendzeit, wo es so brannte, das Licht. Und sie hat gelacht. Ach, ich dachte, ist etwas passiert. Wisst ihr, ich würde euch wünschen, dass ihr so mit Christus leiden würdet. Für die Gemeinde. Wisst ihr, damals stand die heidnische Tempel fast leer. Dieses Feuer der Liebe Gottes, das hat so gebrannt. Die Menschen, denen wurden die Häuser weggenommen, die haben sich gefreut. So stand es in der Bibel. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Die Liebe Gottes, die war so. Das war die erste Liebe. Und dann kam diese dunkle Zeit, Mittelalter, wo Menschengebote überhand nahmen, wo Rituale und alles Mögliche den ersten Platz nahm. Und das Gottdienen war nur eine Form. Wisst ihr, wir waren in Allgäu und die Kirchen haben geläutet. Da ist alles katholisch. Und ich gucke, die Leute kommen zur Kirche. Die gehen rein, da steht Weihwasser. Gehen sie rein und gehen rein. Reinigen sich mit diesem Weihwasser, setzen sich hin. Wir sind rausgegangen. Und ich dachte, welch eine Dunkelheit. Die armen Leute. Und glauben, beten Maria an, beten Josef an, beten wer weiß wie viele Heiligen an. Und an Christus gehen sie vorbei, an den Bräutigam. Und dann diese Braut in der Wüste, dunkler Tag, der Katholizismus, schrecklich. Aber es steht, ich will sie locken in die Wüste. In Hosea, Offenbarung 12, Vers 14, da heißt es, die Frau floh in die Wüste. Auch selbst in der Wüste gab es treue Kinder Gottes. Gott hat immer noch eine Gemeinde gehabt. Menschen, die ihm treu dienen. Und ich würde sagen, auch jetzt, sogar vielleicht in der katholischen Kirche. Vielleicht werden mir manche nicht glauben. Aber ich bin ganz sicher, überall hat Gott sein Volk. Menschen, die ihm dienen, die vielleicht nichts Besseres wissen. In Ezekiel 20 heißt es, ich werde sie führen in die Wüste der Völker und werde mit ihr rechten von Angesicht zu Angesicht. Manchmal muss Gott wirklich rechten von Angesicht zu Angesicht. Und Ezekiel 22, Vers 30, und wisst ihr dieses Wort? Ich würde so wünschen, dass es dieses Wort jemand zu Herzen nimmt. Ich lese mal Vers 30 vor, ich lese selber. Gott sagt, ich suchte unter ihnen, ob jemand sich zur Mauer machte und wieder den Riss stünde vor mir für das Land, dass ich's nicht verderbte. Und er musste mit Bedauern sagen, aber ich fand keinen. Wisst ihr, liebe junge Leute, was brauchen wir heute? Wir brauchen heute Leute, die Gemeinde lieben, die Gemeinde erkennen. Für die Jerusalem die höchste Freude ist. Für die Jerusalem wie ein Morgenstern im Herzen aufgeht. Und wenn es dunkel aussieht, aber sie wissen, Jesus ist da. Und ist denn meine Seele, das ist die Braut. Deine Seele, das ist die Braut. Bereite dem Herrn den Weg. Ziehe dich mit weißer Leinwand an. Schaue zu, ob da Flecken sind. Da heißt es in dieser Zeit, die verlassene Braut, der Schein der Brief in Jesaja 50, heißt es, ich weiß, mancher vielleicht geht nicht mit, aber es ist das Wort Gottes. Es wurde gesagt, wo ist der Schein der Brief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist mein Gläubiger, dem ich euch vertraut verkauft hätte? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft. Und euer Mutter ist um eures Übertretens willen entlassen. Und dann sagte, warum kam ich? Und war niemand da? Ich rief und niemand antwortete. Ist in meine Hand so kurz geworden, dass sie nicht erlösen kann? Oder ist bei mir keine Kraft zu erretten? Und dann sagt er weiter, siehe, ich kleide den Himmel mit Dunkel. Wisst ihr, einmal hat Bruder Krebs, das war noch vor dieser Zeit, wir sind gekommen nach Deutschland, wir dachten, oh, Gemeinde, das ist die Braut. Herrliche Stunden. Wir wussten nicht, was dahinter steckt. Aber einmal sagt Bruder Krebs, wenn Jesus am Kreuz gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann muss auch die Braut sein Schicksal teilen. Und es ist so im Wort, dass die Gemeinde da durch musste. Und in Offenbarung, dann denkt man, was ist das? Erste Siegel geht auf und dann kommen Plagen. Zweite Siegel, wieder. Dann kommen diese Posaunen. Und Luther hat gesagt, ich kann mit der Offenbarung nichts anfangen. Wisst ihr, der Plan Gottes ist höher denn unsere Gedanken. Es heißt, da gab es Ursachen, da waren Sünden. Gott hat es zugelassen. Sie gingen irre in der Wüste auf ungebahnten Wege. Psalm 107, hungrig und durstig und ihre Seele verschmachtete. Und dann, die zum Herrn riefen in ihrer Not. Und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg. Er führte sie zur Stadt, dass sie wohnen konnte. Und dann heißt es, sie sollen dem Herrn danken für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, der die durstige Seele füllt, die durstige Seele drängt, oder ich, manchmal meine Worte sind, und füllt die hungrige Seele mit Gutem. Es ist auch heute gültig. Ist das nicht gültig, denkt ihr? Oder? Gott kann die Gemeinde aus der Not führen. Und eine der schönsten Zeiten, die Abendzeit, diese Zeit war sozusagen wie angebahnt. Es standen Menschen auf, die Gott glaubten. Die suchten im Wort, die beteten. John Wesley, andere Reformatoren, Luther noch vor. Es war wie stufenweise kam das Licht und wir haben gesungen, helle Zeit ist. Es gibt so herrliche Lieder von der Abendzeit. Und diese Vision, die alten Brüder, ich habe extra in Klammern genommen, die alten Brüder. Wisst ihr, wie alt die alten Brüder waren? Wir haben auch gestern gehört, Bruder Wahn, 19 Jahre, Bruder Riegel, 21 Jahre. Und ist, vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, wie es mit der Zeit, aber ich habe gelesen, da ist ein großer Platz vor einer großen Eislaufhalle in Amerika Und es haben Mengen sich versammelt auf große Prediger. Die Leute waren gespannt, jetzt kommt eine Kutsche an, jetzt steigen ein paar junge Leute aus. Wer ist heute 21? Seht mal, wie viele. Wie viele sind schon über 21? Mensch, da sind so viele potenzielle Kräfte da. Wisst ihr, die gehen raus und die Leute, oh. Und Bruder Rickel damals, er sah aus wie ein 16-Jähriger. Sind das die großen Prediger? Die haben extra, kannten sie nicht, die haben eine Eislaufhalle gemietet für 1000 Leute. Und die war voll. Und die predigten einen Monat lang, jeden Abend. Und ungefähr, dann wird es geschrieben, ungefähr zu Ende der zweiten Woche brach das Eis. Die Leute fielen mitten im Gottesdienst auf den Knien, die rangen mit Gott, die taten Buße. Und dieses Licht, dieses Feuer, das brannte. Und ich habe mal gelesen, André Murray, ob jemand kennt seinen Namen, der war in der Bibelschule, hat gelernt, kommt zurück und jetzt, er war so gewohnt, so das und das und das kommt alles vor dem Gottesdienst. Jetzt kommt er nach Hause und auf einmal sieht er mitten im Gottesdienst, fallen Leute auf die Knie und flehen zu Gott. Und er sagt zu seinem Vater, sein Vater war Prediger, Pap, was ist los? Das ist doch, das bricht den Rahmen. Und er sagt, mein Sohn, ich habe für diese Erweckung jahrelang gebetet. Greife nicht ein in das Werk des Herrn. Wisst ihr, und wenn Erweckung kommen wird, dann wird Gott auch diese ganze Traditionen sprengen. Diese ganzen Rahmen, ich glaube, dass die Herrlichkeit Gottes, die ist wunderbar. Aber das werden nicht Menschen diese Traditionen sprengen, sondern Gott. Und sie sahen die Gemeinde im Wort und sie predigten die Gemeinde. Und das war eins der Hauptthemen, die Gemeinde oder das Licht. Und sie sahen auch in der Abendzeit eigentlich die Vollendung. Und wenn damals Petrus dieses Wort gelesen hat in Zacharia 14, ich weiß nicht, wie ist eure Meinung? Hat Petrus damals verstanden, was in Zacharia 14 steht? 7, 8. Lass uns mal aufschlagen. Zacharia 14. Jemand aus der Mitte? Ja, das ist eine neue Übersetzung. Und ich denke, leider manche neue Übersetzer kennen die Prophetie auch nicht. Aber wie es im Grundtext auch steht, dass um den Abend wird es Licht sein. Es wird ein Tag sein, der dem Herrn bekannt ist, weder Tag noch Nacht. Und um den Abend wird es Licht sein. Ich könnte noch eine ganze Menge Bibelstellen, die auch von der Abendzeit sprechen, lesen. Aber es heißt auch, denn das Abendmahl des Lammes ist gekommen. Und so dieses Wort, so, da ist die Vollendung. Und in Hesekiel 34, Vers 12, das lese ich kurz selber, wo Gott sagt, ich werde denn siehe, ich lese den 11. Vers mit, denn so spricht der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, also will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, dahin sie zerstreut waren zur Zeit, da es trüb und finster war. Diese trübe, finstere Zeit, zum Teil auch heute. Und da ist ich habe ein paar Bilder eingefügt, Bruder Jeske, der war drüben im Archiv in Anderson, wollte einiges so anschauen. Und er hat ein paar Bilder mitgebracht, ich habe die eingescannt. Hier vorne steht Bruder Warner und da stehen noch zwei Brüder, Bruder Byron, dann noch Bruder Rierzon, glaube ich. Naja, und da stehen noch diese zwei Schwestern, die haben auch mitgewirkt im Sängerteam. Und da ist der Sohn von Bruder Warner. Hier ist Bruder Warner, Entschuldigung. Das ist Bruder Warner, das ist sein Sohn, Sidney. Und hier ist weiter. Das ist 1908. Da kamen Mengen von Leuten zusammen zu Lagerversammlungen. Aber hier ist nochmal ein Bild. Das sind schon Tausende. Und wisst ihr, auch wir dürfen auch von Wurzeln der Gemeinde kennen. Wir stammen selbst daher. Wer von uns kennt nicht Bruder Ebel? Von ihm gehört, unsere Großeltern haben uns erzählt. Bei uns war auch so, stand die Frage, sollen wir so Lebensbilder mit hineinnehmen in die Themen? Leider, wir haben es nicht geschafft alles, aber wir sind auch im Rahmen begrenzt. Aber lasst uns ganz kurz noch in die heutige Zeit reinschauen. Die Zeit läuft uns weg. Die schlafende Braut. Die Nacht in der Bibel. Jesus sagte, es ist die Macht der Finsternis. Und scheinbar, denk mal, Herr Jesus, wo schaust du hin? Ist das nicht deine Gemeinde? Römer 13, wir haben, das passt so gut. Ich denke manchmal, das hat die Hand Gottes so geplant, die ganze Tage. Römer 13, wo es nach der Erfüllung der Gebote, Römer 13, gleich der nächste Vers. So ist die Liebe nun des Gesetzes Erfüllung. Und dann, und weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, weil unser Heil jetzt näher ist, denn da wir gläubig wurden. Und dann sagt er, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Was jetzt? Was sollen wir tun? Wie wird die Macht der Finsternis gebrochen? Lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Alles, was in die Finsternis führt, muss weg. Jeder Fleck muss weg. Es heißt, da der Bräutigam verzog, schliefen sie ein. Und zur Abendzeit, sie brachen auf dem Bräutigam entgegen. Sie dachten, oh, jetzt ist Abendzeit. Und dann, als wieder auf einmal Uneinigkeit kam und eine Trennung und dann noch eine Trennung. Und sie dachten, was jetzt? Und dann, es kamen dann in manchen Liedern, Lasst uns wirken für den Heiland, ehe die Nacht bricht ein. Manche haben gemerkt, es kommt wieder die Nacht. Aber das Wort des Herrn steht fest. Dabei soll es nicht bleiben. Das Licht, wenn es kommt, wieso eure Meinung? Kann man das Licht mit Finsternis aufhalten? Kann die Finsternis etwas gegen das Licht tun? Wenn Gott sagt, es werde Licht, kann die Finsternis etwas machen? Natürlich nicht. Und weil es heißt, es werde Licht, dann wird es Licht. Und dann, früher war es auch, es war Chaos. Der Geist Gottes schwebte über dem Leere. Und dann sprach, es werde Licht. Und auf einmal ist Licht und aus dem Chaos kommt wunderbare Ordnung. Und dann heißt es, es war sehr gut. Das, was Gott tut, es ist gut. Was kann die Braut retten? Wieder. Nur die Liebe. Und ist denn im Hohelied ist so schön beschrieben, der Tag des Herrn, ist so schön beschrieben, was die Braut rettet. Da heißt es, ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft. Tu mir auf, liebe Freunde, meine Schwester, meine Taube. Sieht ihr, wie freundlich er mit dir redet. Meine Taube, meine Fromme. Wisst ihr, ich habe manchmal nicht freundlich geredet. Dann kam ich nach Hause. Der Geist Gottes hat mich so gestraft. Wenn der Bräutigam freundlich redet, dann weiß die Braut, was sie tun soll. Oh, ich habe meinen Rock ausgezogen. Ich bin nicht die, die sein soll. Da hilft der Freund. Er steckt seine Hand ins Riegelloch und jetzt sieht sie, dass mein Innerstes erzitterte davor. Weißt du, es muss diese Erschütterung geschehen. Der Bräutigam weckt die Braut und er sagt, dann nur die Liebe, die ist stärker als der Tod. Und dann steht die Braut auf, sie geht raus, sie sucht den Bräutigam, sie sucht ihn in der Stadt, dort wo er sein sollte eigentlich. Dann trifft sie auf die Wächter, auf die Hüter. Und was machen sie? Sie prügeln sie. Sie musste klagen, die Hüter schlugen mich wund. Die Hüter in der Stadt, auf der Mauer, nahmen mir meinen Schleier. In der Stadt, sie schlugen mich wund. Aber sie liebt trotzdem. Und sie sagt, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr findet meinen Freund, so sagt ihm, dass ich vor Liebe krank rede. Weißt du, diese Liebe, sie sucht ihn, den meine Seele liebt. Und das dritte Kapitel und fünfte im Hohelied. Das sind parallel, diese Kapitel. Und des Nachts auf meinem Lager suchte ich den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Und wisst ihr, so ging es mir. Ich dachte, was ist los? Was ist mit der Gemeinde los, Jahre zurück? Wo ist Christus? Und manche dachten, oh, er ist bei uns, nur bei uns. Wenn ihr da und dahin geht, dann geht er nach Babylon. Und die arme Gemeinde, hin und her. Und dann suchte. Und dann, ich will aufstehen und in den Gassen der Stadt. Den meine Seele liebt. Und Arme, liebe Geschwister, die haben gefleht, gebetet. Und wisst ihr, die machen es auch heute. Ich möchte so gerne, dass ihr es auch macht. Den, den meine Seele liebt, ihn kennenlernen im Wort. Wie ist er? Dann fragen sie, wie ist er dem, der den seine Seele liebt? Und sie kannte ihn, sie konnte ihn so gut beschreiben. Sie beschreibt ihn, so und so ist er beschreibt. Und die sagen, wo ist denn dein Freund hingegangen, o du Schönste unter den Frauen? Wo hat sich dein Freund hingewandt? So wollen wir ihn mit dir suchen. Und dann, mein Freund ist hinabgegangen in seinen Garten. Mein Freund ist mein und ich bin sein. Sie fand ihn. Im Kapitel 3, er sagt, da ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich den, den meine Seele liebt. Ich halte ihn und will ihn nicht mehr lassen. Wisst ihr, wenn du Heiligung findest, wenn du eine Begegnung mit ihm findest, du wirst ihn nicht mehr lassen, es ist viel schöner. Lass die Welt untergehen mit dem ganzen Strunk. Hab nicht lieb die Welt, hab deinen Freund lieb. Liebe Jesus, gib ich ihm ganz hin. Der wird auf Zions Höhen dich führen. Die Liebe, die ist stärker denn der Tod. Die Liebe, die ist eine Flamme des Herrn. Und ist so beschrieben, diese Wiederannahme. Ich fand ihn, den meine Seele liebt. Und in Jeremia 31, da heißt es, das Volk, das übrig geblieben ist von dem Schwert, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Und jetzt erscheint der Herr. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Und er sagt so freundlich zu ihr, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Er sagt, ich will dich wieder bauen, du Jungfrau Israel. Und es heißt, sie werden kommen aus dem Lande der Mitternacht. Nicht umsonst ist gesagt, aus dem Lande der Mitternacht. Und die Hüter, die werden sagen, komm, lasst uns hinaufgehen, ziehen und kommen zum Hause unseres Gottes. Sie werden mit Freude rufen. Und dann heißt es, sie werden kommen, weinend und betend. So will ich sie leiten. Ich will sie leiten an den Wasserbächen. Und dann kommt so ein ganz bestimmtes Wort. Und Leute glauben es nicht. Aber in Vers 10 heißt es, in der Mitte, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln. Weißt du, dann stehst du, oh, wenn du eifrig das Wort liest, dann kommst du unbedingt an diese Stelle mal. Wer er hat zerstreut, kann er zerstreuen? Er will doch nur sammeln. Wisst ihr, wenn du die höchste Autorität Gottes siehst, dass über allem Gott steht, dann spielt für dich der Teufel keine Rolle mehr. Dann spielen für dich fleischliche Menschen wieder keine Rolle mehr. Du wirst Gott sehen, der die höchste Autorität hat und der da sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Können Fürstentümer oder Gewaltigen oder irgendwie Menschen etwas antun? Wenn Gott sich aufmacht, dann wirst du beten, Herr, jetzt du. Mache dich auf, jetzt du. Und dann, wenn die Braut erkennt die Hand des Herrn, wenn sie sich unter seine Hand beugt, wenn sie sieht, alles was geschehen ist, das gehört in den Plan Gottes. Und vielleicht eine oder andere geht nicht mit, aber es ist der Plan Gottes. Und wisst ihr, als wir mal vor der verschlossenen Tür standen, Und manche wollten auf die Barrikaden gehen, einen Brief an Kohl geschrieben. Und wir waren so zusammen. Die wollten richtig Polizei rufen, alles mögliche. Ich habe gesagt, Geschwister, was hat David gesagt, als sie mir Steine geworfen hat? Der hat gesagt, der Herr hat sie ihn geheißen. Wisst ihr, Gott möchte, dass wir höher schauen. Dass wir nicht schauen in die Verwirrung dieser Zeit, sondern dass wir schauen ins Wort. Und da steht es, ich werde da in der Wüste Weinstöcke geben, Quellen in der Wüste. Mitten in der Wüste soll es quellen wieder. Und das Tal Achor zum Tal der Hoffnung. Da, wo alle Hoffnungen aufhören scheinbar. Wer weiß, was in diesem Tal geschehen ist, im Tal Achor. Da haben sie den Bann aus Israel hinausgetan, der die Welt geliebt hat, sich vergriffen hat, die Gebote übertreten hat. Da ist Hoffnung für Israel. Und damals, als Israel 70 Jahre in Babylon war, da haben die gedacht, was ist los? Auch selbst Daniel, was ist los? 70 Jahre. Und dann, was macht Daniel? Er liest das Wort. Und dann steht es, oh, 70 Jahre sollen wir sein, nicht mehr. Und er kommt zu seinem Gott, er stellt sich in den Riss und betet und fastet und weint und nimmt auf sich die Sünde des Volkes. Herr, wir haben gesündigt. Hat Daniel gesündigt? Aber er sagt, Herr, wir haben gesündigt. Unsere Väter, ich habe mal gezählt, 15 Mal sagt er, wir haben gesündigt. Und wisst ihr, diese Zeit vor Christum, was war das? Das war eine Schattenbildzeit. Manche sagen, die Propheten weissagten bis auf Johannes. Für uns gilt das jetzt nicht mehr. Die Zeit vor Christus, das war eine Schattenbildzeit. Damals hat sich alles buchstäblich erfüllt. Sie sind nach Babylon buchstäblich gegangen. Und in der Evangeliumszeit musste die Gemeinde auch in diese Wüste gehen. In diese Verwirrung musste da durch. Und zwar nicht diese 70 Jahre, sondern Gott hat auch eine bestimmte Zeit. Gott sagt, ich will ihr Gefängnis wenden. Und wenn ihr Acht habt, Jesekiel 39, 38, da ist von Gog und Magog die Rede, wo die Jerusalem umringt ist. Wo gesagt ist, und wisst ihr, von der Kanzel aus wird gesagt, wir haben nichts zu warten. Wir haben auf nichts zu warten. Ich pack mich am Kopf. Wir haben nichts zu warten. Ist denn die Kraft Gottes aus, liebe Geschwister, liebe junge Leute? Da heißt es, was war da? Da ist in Gog und Magog beschrieben. Es fiel Feuer vom Himmel, verzehrte die Feinde. Und dieses Feuer vom Himmel, das ist eine reinigende Kraft. Und die Gemeinde braucht heute nichts anderes als dieses Feuer vom Himmel, die Flecken. Es heißt, Offenbarung 19, was steht da, liebe Geschwister? Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und die Braut hat sich bereit. Es wurde ihr gegeben. Es wird sie dann gegeben, wenn sie erkennt, was sie braucht. Wenn sie sieht, sie muss die Gebote Gottes erfüllen. Darum musste sie in die Wüste gehen. Sie haben vielleicht auf Menschen geschaut, nicht auf Gott. Ich will ihr Gefängnis wenden. Und ziehen muss durch Recht befreit werden. und ihre Gefangene durch Gerechtigkeit. Dieses Wort immer wieder. Und wenn Gott um sein Volk eifert, dann kann nichts ihm gegenstehen. Oh, die Hochzeit. Ja, ganz. Die Hochzeit eigentlich, das ist immer das Schönste, wisst ihr? Wenn du jemand fragst, was war das Schönste in deinem Leben? Das war meine Hochzeit. Und bei euch natürlich, bei vielen steht Hochzeit noch bevor. Und ich denke, das ist nicht umsonst, nicht von ungefähr, dass jeder möchte für seine Hochzeit das Beste tun. Und einer möchte es besser machen als der andere. Man kann es verstehen, es ist nicht umsonst, es ist im Mensch hineingelegt. Hochzeit ist das Schönste. Nur, natürlich, ich würde sagen, es ist schön, dass es auch Gott gefällt. Dass auch, nicht wenn einer sucht, den anderen zu übertrumpfen, dann wird der Bräutigam sich nicht freuen. Ich meine, der himmlische. Die Hochzeit, siehe, der Bräutigam kommt. Und was war, als der Bräutigam dieser Ruf? Dann wacht die Gemeinde auf. Die wachen auf, oh, wo ist das Öl? Bei vielen fehlt das Öl. Leider fehlt das Öl auch heute. Vielleicht bei einem und dem anderen. Was darunter auch alles ist. Jemand hat gesagt, von der Schwester Abraham, jemand hat gesagt, die hat immer, und Christian Rest, der das gehört hat, mein Bruder, der mithilft, Bruder Christian Rest, jemand hat mal gesagt von den Russlandsdeutschen, ich mag so die Schwester Abraham, die hat immer Öl bei sich. Und er eigentlich als Hiesiger, was ist Öl? Und dann merkst du, die hat immer Öl bei sich. Und wenn die Geschwister mal, wenn es ein bisschen so knatscht, dann hat man immer einen Tropfen Öl dazwischen. Und dann ist wieder alles gut. Wisst ihr, diese Liebe Gottes, die das Herz erfüllt, die den Bruder und Schwester so annimmt, wie er ist, und wenn er mich nicht versteht, ein bisschen Öl bei sich. Und alles in die Hände Gottes liegen. Und freundlich miteinander. Zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Geduld. Und über alles zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Oh, dieses Öl Gottes, das da wirklich, diese Flamme des Herrn. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Sein Weib hat sich bereit. Ich denke, auch wenn jetzt der Teufel auftreten würde in seiner ganzen, mit seiner ganzen Höllenmacht und würde sagen, nee, wenn Jesus kommt, er wird keine Braut finden, keine bereitete Braut. Dann sagt ihm, lies Offenbarung 19, Vers 7. Lies Offenbarung weiter, wo dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis, wer ist da der Sieger? Ist da nicht Christus der Sieger? Gott bereitet die Braut, er schmückt sie. Ach, das sind so viele Schattenbilder im Wort. Psalm 45. Meine Zunge ist der Griffel eines guten Schreibers. Ich will singen ein Lied von meinem Lieben. Ach, so viele schöne, wunderbare Worte in der Bibel. Ich würde euch sagen zum Schluss, liebt die Bibel, forscht in der Bibel, forscht von ganzem Herzen. Sie wird zu euch, zuerst euch zum Altar führen. Und wenn ihr ein ganzes Opfer gebracht habt und das Feuer Gottes wirklich das Alte verzehrt hat, dann wird ihr im Wort die Gemeinde sehen. Und Jahre zurück, als ich auch nach meiner Heiligung, ich kam nach Hause, wisst ihr, 10.000 Stunden. Ich weiß nicht. Das Erste, was ich machte, ich nahm meine Bibel. Da ist so viel Trost. Und da sagt mir Gott, ich liebe dich. Du wirst immer merken, er hat dich lieb. Er liebt dich von ganzem Herzen. Wisst ihr, was einseitige Liebe ist? Wenn einer liebt und sie liebt nicht, das kann zur Qual werden. Wirst du die Liebe Gottes nicht? Willst du den, der dich liebt, verachten? Und wenn er dich so zu dir aus Liebe zieht, dich zu dir, willst du ihn verachten? Nicht annehmen? Willst du schmecken, wie seine Liebe süß ist? Wie das so schön ist? Lass dich ziehen. Wenn dich Gott zieht, in diesen Tagen, dann höre seinen Ruf, seine leise Stimme und die laute Stimme, die dich zurückhält. Irgendwann, die sind sowieso alle verkehrt oder das, hör auf ihn. Er liebt dich. Gott segne euch. Gott möchte euch jedem helfen. Gott möchte auch mir helfen. Und auch diese Tage, dass sie noch gesegneter werden. Ich glaube, dass Gott noch uns weiterhin eine Erweckung schenkt und bei uns sein wird. Gott segne uns. Amen.